Herr Gensich, was war Ihre Motivation, in der DDR Pfarrer zu werden?
Na, man war was Besonderes, wo Sie sich nicht so richtig rantrauten. Man war ein Feind, aber man war wer?
Und Sie wollten Sie politisch was dagegen setzen oder war Ihr Ansatz ein theologischer oder ein umweltpolitischer?
Ach, überhaupt nicht. Ich habe begeistert Klavier gespielt in einer Kleinstadt in der Brandenburg. Dann wurde da eine neue Orgel in der Kirche gebaut. Ich war gerade im Konfirmandenkurs, also ich war 12 Jahre, mit 14 wurdest du konfirmiert. Ich war der letzte Jahrgang, wo die Mehrzahl der Leute aus meiner Klasse konfirmiert wurden. Danach kippte das ruckartig um zur Jugendweihe. Dann gab es noch 3, 4, die konfirmiert wurden. Der Rest kriegte verabreicht die Jugendweihe, die sozialistische. Und ich spielte Orgel und immer mehr und Klavier und die Schule war mir eigentlich egal. Ich hätte die 12. Klasse nicht geschafft und wusste nicht wohin. Und da dachte ich, jetzt wirst du an ein kirchliches Seminar gehen und da weiter Orgel und Klavier und dann wirst du wahrscheinlich nicht Pianist, sondern Organist. Das war ein kirchliches Seminar in Potsdam, wunderbar gelegen auf einer Insel. Und dann habe ich doch gemerkt, Musik, Kirchenmusik, irgendwann bei irgendwelchen furchtbar schweren Orgelstücken hörte es bei mir auf. Und dann habe ich Theologie studiert, weil ich da in diesem Seminar eigentlich aufs Theologiestudium vorbereitet wurde.
Aber das Regime, das hat ja alles versucht, Sie haben es schon erwähnt, beispielsweise durch eine Jugendweihe. Das Regime in Ostberlin hat ja alles versucht, um Christen klein zu halten in der DDR. Und, ja. Aber Sie sind schon damals schon vom Elternhaus ein religiöser Mensch gewesen.
Na, mein Vater war SED-Mitglied und war halb Jude, so richtig christlich war der nicht.
Wenn man Theologie studiert, dann muss man sich ja auch mit der Frage zumindest beschäftigen, gibt es einen Gott?
Ja, dazu studiert man ja Theologie, um das rauszukriegen.
Und haben Sie bis heute eine Antwort gefunden? Oder war das nicht mehr für Sie so relevant?
Ich habe zu suchen, das ist schon die beste Antwort, glaube ich. Wenn ich was predige, das muss ich ja nun jahrzehntelang tun, dann predige ich auch nicht das, was ich nicht glaube und manche Kirchenzuhörer sagen, ja, du redest aber nie darüber und nie darüber. Warum machst du das nicht? Ja, weil das für mich nicht das ist, woran ich glauben kann.
Haben Sie denn da einen Unterschied entdeckt nach der Wende zu Ihrer Kirche in der DDR und zur Lehre in der evangelischen Kirche in Westdeutschland?
Also ich kann so etwas kann ich nicht genau sagen. Ich habe nur gemerkt, dass in Westdeutschland ganz viele volkskirchliche, also uralte Sitten in vielen Dörfern vor allen Dingen, gerade hier in Baden-Württemberg noch stehen, als ob es keinen Ersten Weltkrieg gegeben hätte, so ungefähr. Also wo man denkt, Mensch, leben die immer noch in diesem uralten, selbstverständlichen Kirche sein und Christ sein? Gibt es in der DDR nirgends mehr. Bei denen, die Theologie studieren, in der DDR-Zeit studierten Leute Theologie, die die Gesellschaft verändern wollten oder an der, wenn sie nicht verändern wollten, haben sie wesentlich an der Gesellschaft, in der sozialistischen, in der sie lebten, keinen Spaß dran gefunden oder fanden die abscheulich. Und dann haben sie Theologie studiert, weil sie wahrscheinlich sich auch schon so oft regimekritisch geäußert hatten, dass sie gar nicht mehr zu was anderem zugelassen wurden, zu einem anderen Studium. Während im Westen, glaube ich, die studierten Theologie, die sagten, ja, so ist es richtig hier. Das ist, die Kirche ist hier so richtig. Da war wenig kritisches Potenzial bei westlichen Theologiestudenten.
Und wie kamen Sie auf die Idee, sich für die Umwelt in der DDR zu engagieren?
Also während meines Studiums noch im letzten Jahr lud uns eine Kollegin meiner Frau, die arbeitete an der Sektion Psychologie und da hatte sie eine Kollegin, die hieß Daisy Mottek, aber das ist gar nicht richtig und die lud uns ein zu ihren Eltern zum Kaffee trinken. Und Herr Mottek war Professor für Ökonomie in Ostberlin und der war Ökonomiehistoriker. Und so war SED-Mitglied und Jude und sagte nebenbei, so hörte ich, wie es seiner Frau sagte, gar nicht zu mir, wenn sich zwei Mitglieder des Zentralkomitees treffen und über Wirtschaft reden, fängt bestimmt einer an zu weinen. Was war das? Er war Ökonomieprofessor, also der wusste, wovon er spricht. Ja, ein bisschen später sagte er, also wenn ich mal so Zeitung lese, schneide ich mir alles über Umwelt aus. Ich hatte damals das Wort Umwelt noch nie gehört, so ungefähr. Ich hatte auch Zeitung gelesen, aber hatte nie den Trieb, das irgendwie interessierter. Das war ja 1970, also da gab es ja nur noch kaum Grüne, so ungefähr, im Westen. Da habe ich dann gesagt, ja, das kannst du eigentlich auch mal machen, dich ein bisschen um diese Texte in der Zeitung kümmern. Herr Motteck war nicht nur Ökonomieprofessor, der leitete in der DDR-Akademie der Wissenschaften die Klasse für Ökologie. Nur so als Bürger der DDR dachte ich mir, guckst du mal ein bisschen in der Zeitung. Dann schrieb ich ja eine Doktorarbeit über einen Herrn, Otto Kleinschmidt hieß der. Der hatte nun in Wittenberg das kirchliche Forschungsheim gegründet, 1927. Über den schrieb ich. Und die Unterlagen von Herrn Kleinschmidt, die lagen im Forschungsheim in Wittenberg. Und der Herr Kleinschmidt, der Leiter, also der Sohn des Mannes, über den ich schreiben sollte, ging mit mir in ein Zimmer im Büro und sagte, hier können Sie Ihre Doktorarbeit schreiben. Ja. Und dann gingen wir aus dem Zimmer raus und als ich gerade im Türrahmen stand, so ungefähr, ich bin 1,92 groß, ich stieß mit dem Kopf da oben gegen, sagte er, und Sie werden mein Nachfolger. Und der hatte noch keine Ahnung, ob ich versage oder ob ich ein Idiot bin. Ja. Und das wurde ich dann auch. Und das Forschungsheim hatte das Thema Naturwissenschaft und Glaube. Wir hatten sich also mit Urmenschen und sowas allem beschäftigt und mit ethischen Fragen der Genetik. Da hatten sie gerade angefangen. Und das war natürlich ganz organisch, da das Thema Umwelt und Umweltschutz einzubauen. Und so kam ich zum Thema Umwelt. Da musste man sich nicht verbiegen als Kirchenleitung, die diese neue Thematik ja auch genehmigen musste.
In der Literatur heißt es, Sie hätten das kirchliche Forschungsheim zu dem bedeutenden Zentrum der kritischen Umweltbewegung in der DDR gemacht. Wodurch?
Der wichtigste Arbeitskreis, der sich als erster gebildet hat und auch als letzter sich nach dem DDR-Ende aufgelöst hat, waren eine Gruppe von ungefähr 25 jungen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern verschiedener Fachbereiche, von Klimatologe bis sonst was. Und dann kam der nächste Arbeitskreis, junge Landwirte und Gärtner, ökologischer Landbau. Dann kamen Ärzte, medizinische Ethik und ja, da war die Frage wieder der genetischen Manipulation, die das Forschungsheim vorher schon vor meiner Zeit angefangen hatte aufzugreifen. So bildeten sich Arbeitskreise, die nun wiederum Papiere machten, die wir dann vervielfältigten und verschickten.
Haben Sie sich nicht verdächtigt gemacht bei der Staatsmacht?
Na, das hoffe ich doch. Also der zentrale operative Vorgang der Stasi, der für uns an oder gegen uns, wegen uns angelegt wurde, der hatte einen schönen Namen, der hieß Zentraler operativer Vorgang Forschung. Ich meine, das ist ja schon praktisch ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Wenn die Stasi sie einen zentralen operativen Vorgang Forschung nennt, was kann man mehr wollen?
Wie haben Sie das gemerkt, dass Sie.
Na, überhaupt nicht. Ich habe natürlich erst nach dem Ende der DDR gemerkt, dass die Akte so heißt. Irgendwann wurde eine Wohnung eingerichtet uns gegenüber. In der Dachwohnung gab es eine Telefonabhöranlage für oder besser gesagt gegen uns. Und da hatten die Idioten manchmal ein riesen Mikrofon aus dem Fenster gehängt, wenn Gruppen da waren oder solche Tagungen stattfanden von diesen Arbeitskreisen, um uns abzuhören.
Hatte die Stasi Grund dazu? Agierten Sie subversiv, konspirativ gegen das Regime?
Na, das wollten die gerade rauskriegen. An sich ist es ja schwierig, wenn einer Bäume pflanzt, zu sagen, er schadet der DDR. Das haben Leute gemacht. Bäume pflanzen ist nicht verboten und ist auch nichts Schlechtes und ist doch subversiv. Wenn da plötzlich eine Gruppe, die nicht vom Zentralkomitee der SED angeheuert wurde oder auch nicht von der kleinen SED-Gruppe in irgendeinem Dorf, wenn die von selber anfangen, Bäume zu pflanzen, ist es ja konstruktiv, aber auch subversiv. Leute fangen ohne SED, also eigentlich ja dann schon gegen die SED an, Bäume zu pflanzen.
Ihr Institut gab auch eine Umweltzeitschrift raus.
Ja.
Briefe wurde die betitelt, ein sehr ungewöhnlicher Name. Was steckte dahinter?
Naja, sie mussten ja die Dinger verschicken. Und sie kriegten ja keine Genehmigung, eine Zeitschrift herzustellen. Also mussten sie die selber drucken, kopieren, vervielfältigen, selber drehen an der Kurbel. Eine Seite, zwei Seiten. War etwas ermüdend manchmal. Und wenn du Briefe verschickst, bist du eigentlich noch ein sauberer DDR-Bürger. Briefe verschicken wird ja noch erlaubt sein. Aber Zeitschriften verschicken ist nicht so toll. Dafür wirst du bestraft. Also nannten wir die Briefe.
Also das klingt relativ unverdächtig. Aber um was ging es inhaltlich in dem Magazin?
Berichte, Kommentare, Meldungen. Wir haben aus einer völlig kleinen Fachzeitschrift für Pharmakologen einen winzigen Artikel herausgenommen und den haben wir da wiedergegeben, auch in einer verkürzten Form, dass es eine starke Anreicherung von was auch immer im Erzgebirge gibt, dort wo der Uranbergbau gewesen war, also Radiumbelastung in der Luft. In Schneeberg zum Beispiel im Erzgebirge wahnsinnige Belastung. Da waren auch Steine aus dem Uranbergbau als Pflastersteine verwendet worden, die aber strahlten ständig. Und 6 Wochen später erließ der Ministerrat der DDR eine Verordnung zum Geheimschutz von Umweltdaten. Weil sowas nicht nochmal vorkommen durfte, dass die Feinde da im kirchlichen Forschungsheim das abdruckten. Also da gingen auch Leute richtig zu Informationsveranstaltungen, die nur in der Kirche stattfanden. Nicht, weil die Kirche so sehr was hatte, um die Atompolitik der DDR zu stören, sondern weil Leute sagten, was sollen wir denn machen? Pfarrer, kannst du nicht irgendwas hier mal einrichten, dass wir uns da informieren können? Ja, und da hat der Pfarrer das gemacht und dann wurden die Leute klüger und aggressiver gegen diese aggressiven Uransteine, die ihnen da auf die Straßen gepflastert wurden. Ein schönes Beispiel übrigens, wie Kirche zu einem Thema kommt, nicht weil sie der Spezialist für Uranbergbau oder für Atomstrahlen ist, sondern weil sie der Spezialist für Ängste von Leuten ist, die aber nirgends diese Ängste, die nirgends beantwortet werden.
Sie waren auch Pionier in einer anderen Sache. Sie haben erstmals für einen autofreien Tag zur DDR-weiten Umweltaktion aufgerufen, und zwar ja. Mobil ohne Auto. Da müssen Sie doch furchtbar angeeckt sein, bei der SED, beim Staatsrat.
Ja, aber was wollen Sie gegen Radfahrer sagen? Und immer am, doof waren wir ja auch nicht, am Tag der Umwelt, das war der 5., ist immer noch der 5. Juni eines jeden Jahres, da hat im Jahre 1972 die Umweltkonferenz in Stockholm begonnen, da war die DDR auch eingeladen und es war dann in der DDR auch wirklich im Kalender stand es Tag der Umwelt. Und da haben wir eine Aktion gemacht, indem man sagt, fahr doch mal Rad.
Das kirchliche Forschungsheim, das haben Sie von 1975 bis 2002 geleitet. Waren Sie damit so ausgelastet, dass Sie keinen Anlass sahen, sich noch politisch in Friedens- und Menschenrechtskreisen zu engagieren?
Also ich war richtig spezialisiert auf das. Also es gab andere Gruppen, die machten auch beides, Friedens- und Umweltgruppen.
Heute gehört das ehemalige Forschungsheim zur Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Mhm. Dort werden ökologische Bildung und Beratung betrieben. Ist das in Ihrem Sinn?
Also, dass ökologische Bildung und Beratung betrieben wird, ist in meinem Sinn. Aber dass sie das Forschungsheim platt gemacht haben, und es ist ja platt gemacht worden und in dieses winzige Ding halbtags einer Wissenschaftlerin reingedrückt worden, also es ist eigentlich sowas von platt gemacht worden, dass man es nicht mehr so nennen dürfte. Ich habe jetzt ja mitgekriegt, wie die Kirchenleitungen, von denen kriegte man ja Geld, sagten, ja, Herr Gensichen, jetzt haben wir ja die Wiedervereinigung. Also Bischöfe müssen nicht unbedingt sehr klug sein, die können auch ein bisschen naiv sein. Sagte einer, ja, wir haben ja jetzt ein Umweltministerium und ein BUND, da müssen wir doch nicht mehr. Also ich habe 10 Jahre lang auch biblische Grundlagen für kirchliche Umweltverantwortung Ihnen vor die Nase gehalten. Gibt ja genug auch biblische Grundtexte, die sagen, behandelt die Erde so, dass sie nicht kaputt geht. Das hatten die Bischöfe noch gar nicht so richtig gemerkt und dachten das rein kirchenpolitisch taktisch. Wir haben das in der DDR ganz schön gemacht, da haben sie ein bisschen Angst gekriegt vor der Kirche und richtig schlimm konnte es uns auch nicht gehen, weil wir ja immer was Nettes für die Umwelt taten. Und jetzt ist ja die SED weg, jetzt können wir auch mit dem Umweltthema wieder aufhören. Da habe ich meinen vorzeitigen Ruhestand beantragt. Die haben gar nicht gefragt, ob ich krank bin oder was. Und da war ich froh, weil ich in dieser Plattmachungsphase eigentlich nicht mehr mitmachen wollte.
Vielen Dank, Hans-Peter Gensichen. Er war Pfarrer und 27 Jahre lang Leiter des kirchlichen Forschungsheims in der Lutherstadt Wittenberg, damals in der DDR.